Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Julius Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. 2023 war für Ulm sozusagen ja fast ein Superwahljahr. Gleich zweimal sind die Ulmerinnen und Ulmer an die Wahlurne gegangen, bis dann im Dezember feststand, neuer Chef im Rathaus wird Martin Ansbacher von der SPD, der das Zepter von seinem CDU-Vorgänger Gunter Zisch auch zwischenzeitlich übernommen hat. Anders für uns, mit dem Neuen an der Stadtspitze über seine Pläne zu sprechen, seine ersten Tage im Amt und natürlich wollen wir auch wissen, wie denn der Kaffee im Ulmer Rathaus so schmeckt. Herzlich willkommen im Studio von Radio 4FM an den frisch gebackenen Oberbürgermeister der Stadt Ulm, Martin Ansbacher.
Hallo und herzlich willkommen.
Wie fühlt es sich denn für Sie an, jetzt als Herr Oberbürgermeister angesprochen zu werden?
Also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, den Namen mit dem Amt in Verbindung zu bringen. Wenn man das zuerst mal liest, Martin Ansbacher, Oberbürgermeister, dann realisiert man das so langsam auch, dass es tatsächlich auch offiziell geworden ist. Mittlerweile habe ich mich sehr daran gewöhnt und freue mich drüber.
Sie haben jetzt Ihre ersten Tage im Rathaus sozusagen hinter sich. Das heißt, ja, die allermeisten werden mit Ihrem Gesicht und Ihrem Namen sozusagen was anfangen können. Jetzt soll es aber natürlich fast schon traditionsweise hier in unserer Plattform zu Beginn um Sie als Person gehen. Was macht Sie aus? Was macht Ihnen Spaß? Was bringt Ihnen Freude? Vor allem in der wahrscheinlich jetzt gerade rar gesäten Freizeit. Was macht Sie als Person aus?
Also zunächst mal, wenn man die harten Facts sozusagen mal ins Spiel bringt, ich bin 47 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine 8-jährige Tochter und es gibt nichts Schöneres als Vater zu sein. Das prägt mich, glaube ich, am meisten, wenn ich so sagen darf. Ich bin Jurist von Hause aus, habe das gelernt, bin Anwalt ja lange Zeit gewesen. Das prägt mich auch für die Zeit als Oberbürgermeister mit, weil Recht und Gerechtigkeit mir immer schon wichtig waren und auch jetzt weiter im Amt auch wichtig bleiben werden. Mich zeichnet, glaube ich, aus, dass ich unglaublich viel und gerne mit Menschen zusammenarbeite. Ich bin ein Ehrenamtsmensch gewesen und werde das auch weiterhin irgendwie auch sein, dass ich das Ehrenamt auch weiter unterstützen will. Bin in vielen Vereinen gewesen, aktiv gewesen, auch vorne dran gewesen. Das prägt mich schon. Also Ehrenamt, Vereine, zusammen mit Menschen was zu erreichen und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, das macht mich, glaube ich, aus. Und wenn ich natürlich Freizeit habe, dann versuche ich, die rar gesäte Freizeit mit meiner Familie zu verbringen, um dann eben auch ein bisschen zu entspannen, wenn es irgendwie geht.
Und bevor wir jetzt über Ihre ersten Tage im Rathaus sprechen, natürlich die allerwichtigste Frage, wie ist er denn nun, der Kaffee im Rathaus?
Also da haben wir Luft nach oben, würde man sagen. Der Kaffee im Rathaus ist gut, aber es ist so eine Art noch Filterkaffee. Da muss man optimieren. Also ich trinke sehr gern und sehr viel Kaffee und Filterkaffee ist jetzt nicht so mein Fall. Also da kann man noch ein bisschen was optimieren.
Da können Sie auf jeden Fall schon mal erste Akzente.
Ja. Also wenn es um das geht, okay. Aber ja, also da müssen wir was verändern.
Jetzt sind Sie, wie gesagt, die ersten Tage im Amt. Wie denn die Übergabe stattgefunden hat, wie Sie Ihre ersten Tage im Rathaus erlebt haben, darüber wollen wir gleich sprechen hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zunächst spielen wir aber einen Jingle, den wir jetzt vor gefühlt 10 Minuten neu ins Programm aufgenommen haben.
Sie haben
nämlich einen Jingle eingesprochen.
Okay.
Und vor unserem ersten Song hören wir uns den auf jeden Fall kurz gemeinsam an.
Sehr schön. Ja, hallo, mein Name ist Martin Ansbacher. Ich bin der Oberbürgermeister der wunderbaren Stadt Ulm und ihr hört Radio Free FM auf 102,6.
Ihr hört die Plattform bei Radio 4FM auf der 102,6 Megahertz. Zu Gast ist Martin Ansbacher, neu gewählter Oberbürgermeister der Stadt Ulm. Wenn Sie noch mal so ein bisschen auf die letzten Wochen oder Monate zurückschauen, Stichwahl war ja im Dezember 2023. Davor war ein relativ langer Wahlkampf. Es war ja durchaus auch ein spannender Wahlkampf. Wie würden Sie denn jetzt sozusagen im Rückblick, mit Blick in den Rückspiegel, den Wahlkampf hier in der Stadt bewerten?
Also er war ja immer, und das stimmt aber auch, wir haben einen fairen Wahlkampf geführt. Manche einer hat gesagt, ja, warum streitet ihr euch nicht, warum haut ihr euch nicht die Köpfe ein? Das hat nicht stattgefunden, wir haben uns inhaltlich auseinandergesetzt. Und ich glaube, das prägt auch die Zeit jetzt nach dem Wahlkampf weiter, dass man sich immer noch in die Augen schauen kann und immerhin weiterhin noch kommunalpolitisch miteinander arbeiten kann, soll und will. Beispielsweise die Frau Schwelling ist ja noch Gemeinderatsmitglied und in der Grünen-Fraktion tätig. Ich glaube, das war ein gutes Signal, auch in die Stadtgesellschaft hinein, wie man sich demokratisch auseinandersetzt, ohne sich persönlich irgendwie zu kabbeln und dass es verletzend wird. Ich glaube, das war eine gute Geschichte.
Und in jedem Dezemberabend 2023 standen Sie wie die anderen Kandidaten im Ulmer Rathaus, haben gespannt auf die Stichwahlergebnisse geschaut. Es sah ja am Anfang tatsächlich so aus, als ob Gunter Zisch, Ihr Vorgänger sozusagen in der Position des Oberbürgermeisters, die Wahl für sich entscheidet, lag vorne. Sie haben dann später aufgeholt. Als dann irgendwann später am Abend, als das amtliche Wahlergebnis feststand, klar war, dass Sie neuer Oberbürgermeister werden. Was ging Ihnen da zuallererst durch den Kopf?
Jetzt ist es soweit, jetzt ist es tatsächlich passiert. Das war eine ganz schwierige Situation, auch von der Gefühlslage her. Auf der einen Seite freut man sich unglaublich, dass dieser Tag jetzt da ist und dass dieses Ergebnis auch so positiv für einen selber ausfällt. Auf der anderen Seite war man unglaublich körperlich und physisch und psychisch einfach erschöpft, weil einfach so viele Eindrücke auf einen einprasseln und unglaublich viele Nachrichten man erreicht hat. Auf der anderen Seite fühlt man natürlich auch mit dem Mitbewerber auch mit, was es für ihn bedeutet oder bedeutet hat, diese Wahl in der Lage einstecken zu müssen und so in der Gefühlslage zwischen großer Freude und Respekt, aber auch natürlich auch ja Respekt vor dem Amt, das auf einen dazukommt. Das war so die Gefühlslage, die an diesem Abend geherrscht hat. Also ich habe mich riesig gefreut, auf der anderen Seite natürlich auch großen Respekt gehabt vor diesem Amt, alles, was da auf mich dazukommt. Und wenn Sie natürlich ins Rathaus dann reinkommen und dann die große öffentliche Aufmerksamkeit auf Sie gerichtet ist und Sie diesen Moment dann eben auch würdig durchstehen wollen mit dem Konkurrenten zusammen, das kostet auch ziemlich viel Kraft.
Formal, Sie sind es ja auch nicht gewohnt gewesen, ne? Sie sind als Anwalt tätig gewesen. Natürlich ist man da, wenn man dann vor Gericht ist, auch gewisse Aufmerksamkeit gewohnt. Aber die Aufmerksamkeit, die hatten Sie vorhin wahrscheinlich vorher nicht auf dem Zettel, oder?
Das stimmt. Also natürlich ist man als Gemeinderat oder als Stadtratsmitglied öfters mal im Fokus oder auch mal in der Zeitung. Aber dass natürlich bundesweit dieses Wahlergebnis kommentiert und auch verbreitet worden ist, das war außergewöhnlich. Damit musste man natürlich erstmal klarkommen. Das stimmt.
Was haben Sie denn zuerst gemacht, nachdem Sie dann vom Rathaus nach Hause gefahren sind? Wissen Sie das noch?
Da habe ich mich meine Frau war dann schon mit meiner Tochter im Bett und hat geschlafen. Als ich nach Hause gekommen bin, also nachdem wir erstmal aus dem Rathaus rausgegangen sind, wir haben in der Zill noch eine Wahlparty gefeiert. Mhm. Als die dann vorbei war, das war so gegen 12:30, dann war ich zu Hause, habe erstmal mich auf das Sofa gesetzt und die Füße hochgelegt und habe einen Schnaps getrunken. Das war sozusagen das Ritual, um diesen Tag zu beschließen, weil es war unglaublich aufregend und emotional und da war ich froh, dass sozusagen man ganz in Ruhe auf dem Sofa noch mal die letzten Minuten da hat ausklingen lassen können.
Zwischen diesem Abend, diesem besagten Schnaps sozusagen und dem 1. März lagen ja 2,5 Monate. Ja. Für manch anderes mag das eine sehr lange Zeit sein. Sie haben jetzt vorhin berichtet im Vorgespräch, das war relativ kurz und knackig, ne?
Ja, das hat was mit dem Beruf zu tun natürlich. Als ich gewählt worden bin, war klar, ich kann als Anwalt nur noch bis Ende Februar tätig sein. Also musste bis dahin alles abgewickelt werden. Die Mandanten mussten informiert werden. Wir mussten gewisse organisatorische Maßnahmen in der Kanzlei auch treffen. Die Kanzlei ist auch noch umgezogen in der Zeit. Also es war unglaublich viel Umbruch im persönlichen, beruflichen und privaten Leben da zu organisieren. Das war ziemlich anstrengend. Und ich habe, wie gesagt, vor dem 29.02., also am 29.02. selber ja noch einen Schriftsatz ans Gericht geschickt. Also es gab jetzt nicht groß die Zeit des Durchschnaufens, des mal nochmal erholen, sondern ich bin sozusagen unter Vollgas in der Anwaltschaft, jetzt unter Volldampf ins Amt des Oberbürgermeisters gekommen und deswegen war immer viel Arbeit für mich kein Problem, aber so richtig durchschnaufen konnte man nicht. Ich bin in der Zeit bereits also zwischen dem 17. Dezember und dem 29.02. Gab es viele Gespräche. Ich bin angedockt worden sozusagen. Es gab viele Meetings auch mit den und Treffen mit den Bürgermeistern und mit mir und mit vielen Fachbereichen hat man sich bereits getroffen und ausgetauscht. Also damit ich einfach am 29.02. einen gewissen Informationsstand habe und dass ich einfach anfangen kann, dass ich nicht am 1.03. ins Rathaus komme und nicht weiß, wie der Hase läuft. Politisch war es ja ohnehin für mich nichts Neues, weil ich ja als Gemeinderat die politischen Themen gekannt habe und jetzt auch weiß, was auf uns politisch zukommt. Aber verwaltungsmäßig ist es natürlich eine völlig andere Nummer. Und da reinzukommen, das hat man mir sehr leicht gemacht, ermöglicht. Das Team vom Rathaus hat wunderbar mir den Einstieg ermöglicht. Das war eine tolle Zeit.
Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jetzt sozusagen feststeht, es gibt einen neuen Oberbürgermeister, gibt es da einen festgefertigten Prozess, quasi ein Protokoll, nach dem man fährt, wie man alles kennenlernt, wie man alles die Hände schüttelt? Oder sind Sie quasi hergegangen und gesagt, Mensch, diese 2,5 Monate bis zum 1.3., wie kann ich die denn bestmöglich nutzen?
Also die Verwaltung selber hat den Vorschlag gemacht, sich mit diesen Bürgermeistern jeden Montag mal zu treffen, also so ein Visual Fix einzurichten, um das zu machen. Das kam von der Verwaltung selber. Ich hatte aber auch vorgeschlagen, man treffen wir uns. Und dann war das die verwaltungsmäßige Reaktion darauf, was völlig in Ordnung ist. Dann habe ich mich mit verschiedenen Menschen getroffen, vom Liegenschaftsamt beispielsweise und andere Dinge auch, andere Abteilungen auch. Da gibt's kein festes Ritual, wo man sagt, also bis zum 29.2. Amtseinführung hat man dies und jene Ämter zu besuchen oder hat mit diesen oder jenen zu sprechen. Für mich direkt sind natürlich die Bürgermeisterin und die Bürgermeister wichtig, weil sie direkt bei mir angedockt sind und sie mich natürlich verwaltungsmäßig auf den aktuellsten, neuesten Stand bringen. Aber so einen richtigen formalen Akt oder so einen Regieplan gibt's da nicht.
Vor kurzem wurden Sie jetzt ja offiziell vereidigt, ja. Sind ab 1.3. jetzt, wie gesagt, offiziell im Amt. Wie hat denn aus Ihrer Sicht die Übergabe mit Ihrem Vorgänger Gunter Zisch stattgefunden?
Das war eine sehr würdige Veranstaltung. Das ist einer der Momente im persönlichen Leben von einem selbst, die man ja, also das ist wirklich ganz außergewöhnlich. Und mir kribbelt es jetzt noch, wenn ich daran an den Donnerstag zurückdenke, wenn die Fenster aufgemacht werden und man vereidigt wird beim Klang der Schwörglocke, die ja nur bei drei sozusagen Ereignissen klingelt, also bei der Vereidigung des Oberbürgermeisters, bei dessen Tod und beim Schwermontag selber, dann ist das, wenn sie dann die Amtskette übergehängt bekommen, was ganz Besonderes. Und da habe ich also schon ein Kloß im Hals gehabt, weil ich das ist einfach so ein schöner Moment für einen selber war. Und ich fand es auch ganz toll, dass Gunter Zisch dabei war und dass wir uns da einfach, wie es sich unter Demokraten gehört, die Hand gereicht haben und er mir die Amtskette übergeben hat. Das war ganz toll. Das waren auch tolle Reden von der Justizministerin, vom Regierungspräsidenten und vom Richard Böker von der Grünen-Fraktion. Es war einfach so habe ich sie empfunden als würdige, schöne Veranstaltung, die der Stadt Ulm auch tatsächlich würdig war.
Haben Sie dann die ersten Tage sozusagen dann im Rathaus bereits verbracht in Ihrer Position?
Ja.
Wie haben Sie die erlebt?
Sehr freundlich und sehr offen. Also ich bin ja da reingekommen in das Sekretariat und dann wurde da freundlich begrüßt. Dann standen Blumen auf dem Tisch und Süßigkeiten und man hat mir also den Einstieg sehr erleichtert. Wie gesagt, ich wusste ja vorher schon, wie die Büroabläufe so ein bisschen sind. Bin aber gleich reingekommen. Es gab gleich zwei Aufsichtsratssitzungen am 1. März, meinem ersten Arbeitstag bei der Fernwärme und bei der Neu-Ulm Tourismus GmbH. Also es ging gleich richtig los. Um 17.30 Uhr am Freitagabend war noch ein Interview und dann das Wochenende war dann frei. Und am Montag ging es dann wieder gleich weiter mit allen möglichen Dezernentenrunden, Besprechungen, Büro und so weiter. Termine mussten ja vereinbart, geklärt, Grußworte geschrieben werden. Also ich bin gleich sozusagen ins Doing gekommen.
Wie viele helfende Hände haben Sie denn im Rathaus, die so Ihr alltägliches Geschäft mit?
Also um mich rum sind die Frau Schenk, das ist die Dame, die war schon unter Ivo Gönner da, die hat die Terminslage voll im Griff. Also Frau Schenk bringt Gott sei Dank nichts außer Ruhe, auf die bin ich angewiesen. Sie ist die Herrscherin über meine Termine, genauso wie die Frau Wieland. Also Zeit ist ja mein kostbarstes Gut als Oberbürgermeister. Da gibt's die Frau Kneuer, das ist die persönliche Referentin von Herrn Zisch. Die wird dann von Frau Ehringer abgelöst, die ist aber noch dabei und unterstützt freundlicherweise. Der Herr Pawlak ist auch ein persönlicher Referent, zentrale Steuerung und Dienste. Und das ist so mein engstes Team um mich so herum, das mir sozusagen die Büroarbeit erleichtert.
Jetzt haben Sie ja bald sozusagen kürze schon einen nächsten wichtigen Auftrag sozusagen. Sie sind ja später dann im Prozess auch mit der, wenn man sagen, Regierungsbildung im Gemeinderat mit betraut, denn im Juni wird ja neu gewählt.
Richtig.
Sagen Sie, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt oder würden Sie sagen, Mensch, so ein etwas mehr Zeit der Kontinuität wäre schon für mich schön gewesen, wenn ich jetzt neu im Amt bin?
Ich glaube, darüber zu spekulieren ist müßig, ist es halt nun mal so. Wir müssen jetzt einfach dann die Zeitspannen so einteilen, dass sie natürlich zum Nutzen der Stadt sind. Also was kann bis zum 9.6. bis zum Wahltag umgesetzt werden? Welche Zeitpläne gibt es dafür? Welche Themen? Was ist am 9.6. fortfolgende dann auf der Agenda? Was können wir dann noch umsetzen? Weil es ist richtig, da haben Sie recht, zwischen dem 9.6. und der Vereidigung des neuen Gemeinderates vergeht halt auch eine gewisse Zeit. Und es gibt so eine Regelung, dass der sozusagen nach dem Wahltag noch im Amt befindliche Gemeinderat keine wegweisenden Entscheidungen mehr treffen soll, um dem neuen Gemeinderat nichts ins Nest zu legen sozusagen. Also da gibt es natürlich schon eine gewisse Zeit, die dann ein bisschen hemmt. Aber ich glaube, wenn man vor dem 9.6. einiges anschieben kann, dann ist es auch gut. Also und es ist auch immer spannend. Natürlich kann man auch sagen, eine OB-Wahl kann natürlich auch den Impuls geben, zu sagen, kümmert euch mal um das, was kommunalpolitisch in der Stadt los ist. Und schaut euch mal die Fraktionen an, schaut euch mal die Kandidatinnen und Kandidaten der einzelnen Parteien, Wählergruppierungen an und wählt aus. Denn am 9.6. ist Kommunalwahl und man bestimmt eben dann selber den Kurs mit, indem man den Gemeinderat, das Hauptorgan der Gemeinde, wählt.
Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, welche Akzente Sie im Gemeinde in der Ratswahl sozusagen treffen möchten?
Da bin ich ja raus. Also ich habe da keine, ich bin Kreiswahlleiter, also ich bin für die Durchführung der Wahl zuständig, wie das alles läuft. Aber ansonsten halte ich mich aus der Wahl natürlich raus. Das ist, ich bin Oberbürgermeister und natürlich kein Parteivertreter mehr. Das heißt also, ich wünsche mir, dass viele Menschen zur Wahl gehen. Wir werden auch natürlich auch dazu aufrufen, sowohl zur Europawahl als auch zur Kommunalwahl. Das sind die Wahlen sind am gleichen Tag, am 9.6. Es gibt eine Ausstellung von der Stadt Ulm im M25 am Münsterplatz hinten zum Thema Kommunalwahl und Wahl an sich, weil wir schon natürlich daran interessiert sind, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. Denn je größer die Wahlbeteiligung ist, je höher sie ist, desto größer ist auch natürlich auch die Legitimation, wenn man so sagen will, der gewählten Stadträtinnen und Stadträte. Die kommen dann mit einem größeren Rückenwind ins Amt. Und es zeigt natürlich auch, dass man sich interessiert für die Stadt.
Über den Wahlkampf haben wir vorhin schon mal ganz kurz gesprochen. Jetzt soll es im weiteren Verlauf der Sendung natürlich über Ihre inhaltlichen Akzente im Amt als Oberbürgermeister gehen. Drunken Sailor hier in der Plattform bei Radio 4FM. Warum haben wir denn diesen Song überhaupt gespielt? Es gab vor der Wahl des Ulmer Oberbürgermeisters im Jahr 2023 eine Sondersendung. Da standen Sie auch hier im Studio gemeinsam mit Ihren Herausforderinnen und Herausforderer, Frau Schwelling, Herr Treutler und Herr Zisch. Und wir haben jedem Bewerber sozusagen einen Song sozusagen mit verpasst, der irgendwie dann inhaltlich gut zusammenpasst. Drunken Sailor, können Sie sich vorstellen, warum wir genau diesen Song für Sie ausgewählt haben?
Also erstmal muss ich sagen, das war eine witzige Idee, Personen und Inhalte mit so einem Titelsong oder Titel zu verbinden. Sie haben den deswegen ausgesucht, gehe ich mal davon aus, weil es natürlich ein großes Thema von mir war, Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt. Das hat natürlich auch zu Diskussionen auch während des Wahlkampfes geführt und das ist auch weiterhin ein großes Anliegen von mir, wie wir für mehr Sicherheit sorgen können. Und natürlich gibt's dabei auch Ecken in unserer Stadt, wo ziemlich viel Alkohol konsumiert wird, beispielsweise am Hauptbahnhof, beispielsweise am Lederhof, wo man sagen muss das so bleiben? Welche Möglichkeiten hat man da, was zu verbessern? Und deswegen haben Sie wahrscheinlich diesen Song ausgesucht, ein bisschen zuzuspitzen. Das finde ich auch eine witzige Idee.
Also Sie haben voll ins Schwarze getroffen. Wie schnell können Sie denn da tatsächlich jetzt Abhilfe schaffen? Ich meine, das Thema Alkoholkonsum und natürlich auch Drogenumschlagsplatz am Lederhof insbesondere ist ja ein brennendes Thema tatsächlich in der Stadt. Müssen Sie da so ein bisschen die Erwartungen bremsen, sagen, ja, jetzt bin ich zwar Oberbürgermeister, aber jetzt muss ich mich erstmal mit dem Gemeinderat sozusagen austauschen, Beschlüsse fassen. Wie schnell können Sie da als Stadtspitze tatsächlich agieren?
Also da glaube ich, kann ich ziemlich schnell agieren. Sie haben ja mitbekommen, es hat schon zwei Razzien gegeben dort am Lederhof beispielsweise. Die waren jetzt nicht zu meiner Amtszeit verursacht, aber die waren schon am Gehen, weil man eben auch gesehen hat als Stadtverwaltung damals schon, da muss man dringend auch was tun. Also mittlerweile sieht die Stadt selber auch, dass der Lederhof ein Kriminalitätsschwerpunkt ist. Warum betone ich das? Weil das natürlich auch gewisse juristische Konsequenzen haben kann, indem man eben einfach auch mit härteren Maßnahmen da reingehen muss. Aber mir geht es immer nur darum, auch nicht nur mit Druck und mit Polizei und Ordnungskräften, die wichtig sind, da für eine gewisse Verbesserung der Situation zu sorgen, sondern auch mit Hilfemaßnahmen. Und der Lederhof ist baulich ein bisschen versteckt, auch ein bisschen dunkel. Wir versuchen jetzt von der Stadt zwei Maßnahmen zu machen. Erstens, dass wir mit Razzien und polizeilichem Druck die Kriminalität bekämpfen. Das ist wichtig. Vielleicht auch mit Videoüberwachung, was bei Kriminalitätsschwerpunkten möglich ist. Und zum Zweiten aber auch so ein bisschen über Hilfemaßnahmen und soziale Projekte da auch reinzugehen. Es gab in der Kulturnacht beispielsweise, hat man den Lederhof als Kulturort versucht zu etablieren. Da muss man einfach weiterarbeiten, weil die Erfahrung war, je mehr dort also kulturell oder gesellschaftlich stattfindet, umso besser ist die Situation dort. Also so zweigleisig fahren, Druck, Kontrolle, Kriminalität bekämpfen, das eine, gleichzeitig diesem Ort eine andere Bedeutung, einen anderen Zungenschlag zu geben und auch Hilfsmaßnahmen zu etablieren. Ich glaube, dann können wir dafür eine Verbesserung sorgen. Das kann ich relativ zügig machen, weil, wie gesagt, die Razzien sind schon gelaufen, kann man nochmal oder nochmal und nochmal, wenn es notwendig sein sollte, initiieren. Und die Hilfsmaßnahmen parallel, die laufen schon.
Was heißt denn schnell? Wenn man so
der Jurist würde sagen, es kommt drauf an. Also ich bin jetzt erst seit Freitag im Amt. Das heißt, ich muss erstmal noch Gespräche mit den Sicherheitsbehörden führen. Die sind jetzt demnächst anberaumt und dann wird man einen Plan machen, was wann genau drankommt. Also schnell würde ich mal sagen, in den nächsten Wochen und Monaten.
Also auf jeden Fall durchaus eine konkrete Zahl, auf die man sich dann gegebenenfalls stützen kann. Ja. Haben Sie nicht Bedenken, dass, wenn man jetzt sozusagen das Problem am Lederhof selbst löst, dass sich das dann einfach an den Hauptbahnhof oder in die Hirschstraße oder wohin auch immer verlagert?
Also genau, man muss da verschiedene Dinge bedenken. Ein gewisses Klientel, in Anführungszeichen, ohne es irgendwie zu bewerten, gibt es in so einer Stadt wie Ulm immer. Wir haben eine gewisse Größe. Aber es gibt halt Orte, die, bei denen solche Personen, die wir in unserer Stadt haben, eine Situation schaffen, die nicht mehr tragbar ist. Und beim Lederhof ist es jetzt soweit, meines Erachtens. Und es ist, die Polizei sagt nicht ohne, also nicht umsonst, dass es ein Kriminalitätsschwerpunkt ist. Es geht nicht darum, dass da jemand ist, der vielleicht ein bisschen aneckt, sondern dass Kriminalität da herrscht. Deswegen müssen wir da was tun. Und ich glaube schon, dass man dann auch Verbesserungen da erreichen kann. Eine gewisse Klientel gibt's immer, aber dort an dieser Stelle, in dieser Geballtheit, ist es einfach für die Stadt nicht gut und deswegen müssen wir da eingreifen.
Sind wir inhaltlich schon richtig tief drin, wollen über das Thema sozialen Zusammenhalt in der Stadt sprechen. Sie bekommen es ja als Oberbürgermeister, aber natürlich auch als normaler Bürger in Anführungszeichen mit. Die Stimmung in der Kommune, im Land und natürlich auch auf Bundesebene ist angespannt aus verschiedenen krisenpolitischen Themen, die natürlich nicht alle kommunalpolitisch gelöst werden können, um nicht zu sagen die allerwenigsten. Vieles wird in Berlin entschieden. Nichtsdestotrotz, wie nehmen Sie das als Oberbürgermeister wahr? Was können Sie denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Warte heraus tun, dass den Menschen etwas mehr Sicherheit bzw. Unsicherheit genommen wird?
Also ich denke, wir müssen in der politischen Diskussion und auch in der Berichterstattung mehr rausarbeiten, was eigentlich gut läuft und worauf wir stolz sein können. Und Ulm kann auf vieles stolz sein. Erstens die wirtschaftliche Stärke, die wir haben, erfreulicherweise unter anderem auch als Ergebnis der Oberbürgermeistertätigkeiten der letzten, sage ich mal, 24 Jahre und darüber hinaus. Deswegen also die Wissenschaftsstadt und das, was uns praktisch die wirtschaftliche Stärke gibt, auch finanzielle Kraft gibt, um Infrastrukturmaßnahmen, die für andere Städte unmöglich sind, durchzuführen. Darauf können wir beispielsweise stolz sein. Wir können auch stolz darauf sein, was wir für eine Tradition haben mit dem Schirmmontag und so weiter. Das ist alles, also in der Debatte, ich finde einfach, wir müssen mehr rausarbeiten, was uns verbindet und das unterstreichen und nicht immer das herausheben, was uns trennt. Das hört sich zunächst mal als sehr einfach an, aber es ist in der Tat eine Frage, wie wir Dinge auch diskutieren und auch wie wir miteinander umgehen. Man kann sich immer streiten. Das ist auch wichtig in einer Gesellschaft, dass es Auseinandersetzungen gibt. Man darf aber dabei nie, glaube ich, den Grundkonsens, den demokratischen Grundkonsens verlassen und immer sagen, ich habe das in meiner Amtseinführungsrede auch gesagt. Also wenn es eine Stadt in Deutschland, in Baden-Württemberg gibt, die Grund zum Optimismus haben kann, dann ist es Ulm und da stehe ich auch dazu. Wir sind stark, wir haben eine differenzierte Wirtschaft, wir haben starke Vereine, uns geht's wirtschaftlich, gesellschaftlich ganz gut. Es gibt Herausforderungen, gar keine Frage, aber wir müssen das immer ins Verhältnis zu dem setzen, welche Chancen wir auch haben. Es geht immer nur um Probleme und Herausforderungen, das ist richtig, aber wir müssen auch mal den Fokus auf das Gute lenken. Und wenn wir das kann ich als Oberbürgermeister machen, unsere Stadt so auch darzustellen, wie sie ist, vielseitig, vielschichtig, stark, aber mit großen Herausforderungen. Das muss man einfach fair diskutieren. Und wenn wir dann ein zukunftsträchtiges, optimistisches Bild unserer Stadt zeichnen, dann kann man auch eine Stimmung in der Stadt tatsächlich positiv beeinflussen, ohne irgendwas schönreden zu wollen. Aber so eine Stimmung muss ein Oberbürgermeister natürlich auch im Herzen tragen.
Zusammenfassend also, Ihr Glas ist halb voll und nicht halb leer.
Das kann man so sehen, genau.
Der Wohnungsbau und natürlich auch das Thema Migration ist beim Thema sozialer Zusammenhalt natürlich durchaus ein Thema, was Potenzial für eine Art Sprengstoff hat. Gerade jetzt nochmal auf das Thema Migration zurückzukommen. Über die Flüchtlingszahlen haben wir schon im Wahlkampf sozusagen mitgesprochen. Die Zahlen kennen Sie. Sie wissen auch, was das für die Stadt Ulm als Kommune bedeutet. Wo sehen Sie dort die ersten großen Herausforderungen, die Sie als Oberbürgermeister zu bewältigen haben?
Also ich glaube, wir müssen erstmal nochmal drüber reden. Was ist die Ursache dafür, dass gerade kein Herstellen von bezahlbarem Wohnraum geschieht. Warum wird nicht gebaut? Was kann Kommune tun? Bestandsaufnahme, die alle Player, die wir in Ulm beispielsweise haben, die Wohnungsbau kreieren, schaffen, bauen, dass wir die an einen Tisch holen und sagen, was hemmt euch aus jetziger Sicht? Es gibt ja immer Entwicklungen, die Zinsentwicklung ist das eine, die Baukosten sind das andere. Was kann Kommune tun? Und wir haben da mehr Möglichkeiten, als wir, glaube ich, bisher diskutiert haben. Es gibt die Möglichkeit, das war im Wahlkampf natürlich auch Thema, Grundstücke billiger herzugeben an diejenigen, die einen höheren, ich sag mal, sozialen Effekt damit erzielen, die mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dann können wir mal über mehr Erbbaupachtsituationen sprechen. Dann können wir über Verschlankung von Prozessen sprechen. Dann können wir über Genehmigungsprozesse sprechen. Also wir haben schon Möglichkeiten in Ulm, was zu verändern, was zu verbessern. Wir müssen alles tun, was wir können, um Wohnungsbau zu ermöglichen. Und da haben wir durchaus Chancen dazu. Wichtig ist immer nur, dass man die es betrifft, sage ich jetzt mal, auch ins Boot holt. Die UWS, ein starker Player bei uns in Ulm, muss mit viel Kapital ausgestattet werden, um weiter zu bauen, auch in dieser schwierigen Zeit. Wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum. Und da, glaube ich, müssen alle Tools, sagt man so neudeutsch, also Werkzeuge auf den Tisch, die müssen wir bewerten, im Gemeinderat diskutieren und daraus auch eine Handlungsanleitung ableiten, als Programm zu sagen, lass uns das machen. Im Übrigen gibt's auch, das ist mir auch ganz wichtig, noch ein kommunales Wohnungsbauförderprogramm in anderen Städten. Das haben wir, sowas haben wir bisher hier noch nicht. Also man muss schon nochmal den Blick ein bisschen weiten. Was können wir tun? Und nicht nur immer die Punkte, die wir bisher diskutiert haben, diskutieren, sondern wirklich alles auf den Tisch legen und daraus ein Programm ableiten. Meine Ideen habe ich, aber der Gemeinderat muss natürlich bei sowas mitmachen.
Ist das auch etwas, was Sie direkt am Anfang angehen möchten? Ich meine, Ihr Tag hat genauso 24 Stunden wie für jeden anderen auch. Oder ist es ein Thema, wo Sie sagen, jetzt gibt's gerade Themen, die noch dringender sind, die noch mehr meine Aufmerksamkeit erfordern? Das machen wir dann im Sommer oder im Herbst.
Also Sie haben das Thema Geflüchtete angesprochen, deswegen ist es relativ virulent. Also Geflüchtete unterzubringen, und zwar menschenwürdig, das ist gerade eine große Diskussion in der Stadt. Hat mit Wohnungsbau im zweiten, dritten Schritt auch natürlich zu tun. Deswegen, aber die Frage ist immer, wann kann man mit welchem Vorlauf welches Thema auch gemeinderätlich mit einem Ergebnis diskutieren, weil diskutiert ist gleich, aber es muss ja eine Beschlussempfehlung stattfinden, es muss dann auch ein Programm stattfinden. Ich denke mal, dass wir im Herbst, September, Oktober eine Wohnungsbaudebatte haben. Das bereiten wir jetzt gerade vor mit den Dingen, die ich gerade gesagt habe. Die Verwaltung dauert halt eine gewisse Zeit, bis alles vorbereitet, diskutiert, bis auch Gespräche mit den Playern und mit den Betroffenen geführt worden sind. Und dann kann man darüber entscheiden. Aber drängend ist das Problem schon, aber wir müssen natürlich erstmal auch den neuen Gemeinderat abwarten. Schlagen wir den Bogen zu vorher thematisch. Es kann natürlich auch sein, dass am 9.6. ein Gemeinderat gewählt wird, der dieses Thema völlig anders sieht als bisher. Also kann man Dinge vorbereiten. Und das Thema ist ja, am 9.6. ist Wahl. Die Vereidigung ist am Schwermontag, also Ende Juli, und der neue Gemeinderat ist im September, kommt zu seiner ersten Sitzung zusammen. Deswegen haben wir da auch eine gewisse Vakanz und das muss man alles mit einpreisen in der Vorbereitungszeit für Sitzungen. Aber deswegen, das ist schon ein wichtiges Anliegen. Wir bereiten jetzt schon alles vor, stoßen alles an und hoffen, dass wir im September einen großen Aufschlag machen können.
Letzte Frage dazu, und das betrifft auch die ganzen anderen Themen, die wir gleich noch besprechen möchten. Welche Erwartungen dürfen und wollen Sie auch erwarten vom Land und vom Bund in diesem Fall? Jetzt sind Sie im Amt. Sie können ja wahrscheinlich nicht einfach in Stuttgart anrufen und sagen, hallo, ich bin der Neue, ich brauche mal bitte Unterstützung, sondern Subsidiaritätsprinzip, was wir in Deutschland haben, auf kommunaler Ebene muss das gelöst werden, was auf kommunaler Ebene gelöst werden kann. So herausfordernd es auch ist, wie schätzen Sie denn da die Unterstützung auf Landes- und Bundesebene ein? Nicht nur dort, sondern auch bei allen anderen drängenden Themen.
Also da kann man und muss man auch als Bund und Land viel mehr machen. Wir in Ulm sind Gott sei Dank finanziell in der Lage, gewisse Unterbringungsmöglichkeiten gerade zu bieten. In den Ortschaften haben wir Holzmodulbauten gebaut. Wir werden weitere Unterbringungsmöglichkeiten schaffen müssen. Wenn wir vor Ort für die Unterbringung zuständig sind, was wir sind, dann glaube ich, dass wir mehr Unterstützung von Bund und Land brauchen, monetär, organisatorisch, dass wir einfach in die Lage versetzt werden, gewisse Dinge auch zu machen. Es geht im Übrigen auch nicht nur um Unterbringung, also ein Dach über dem Kopf und Infrastruktur, sondern es geht auch um vor allen Dingen soziale Netze drumherum. Es bringt ja nichts, wenn wir Menschen sozusagen nur beherbergen. Das ist zwar der erste Schritt und das ist wichtig, aber es geht auch darum, Integration zu organisieren, sage ich mal, Anschluss an die jeweilige Ortschaft, an den jeweiligen Stadtteil zu bringen. Und da brauchen wir viel mehr Unterstützung. Die Stadt Ulm macht da unglaublich viel, versucht alles Mögliche. Aber es ist natürlich eine riesengroße Herausforderung. Und ich weiß aber, dass in unserer Stadt, deswegen sage ich das auch, betone ich das, weil ich vorher das vom Optimismus gesprochen habe, bei allen schwierigen Diskussionen, die wir in der Stadt haben, überall, wo Geflüchtete untergebracht sind, gibt es zum überwiegenden Großteil, also wirklich nahezu immer, Menschen, die sich um die Menschen vor Ort kümmern, die geflüchtet sind. Und da gibt es auch in Ulm eine gute Tradition zu helfen. Und das macht mich sehr glücklich, das stimmt mich sehr optimistisch. Deswegen werden wir das auch, diese große Herausforderung, meistern. Aber es ist schon noch ein Stück harte Arbeit.
Ausgehend jetzt von der regulären Amtsperiode, die dauert 8 Jahre, fallen viele wegweisende Projekte auch für die Stadt in ihre Amtsperiode. Das ist zum Beispiel die Bundesstraße 10. Auch die Landesgartenschau im Jahr 2030. Über diese und auch andere Projekte wollen wir hier gleich sprechen in der Plattform bei Radio 4FM. Zu Gast ist Martin Ansbacher, der neue Oberbürgermeister der Stadt Ulm. 3FM. Wallace Bird mit What's Wrong with Changing hier in der Plattform bei Radio 4FM zu Gast Martin Ansbacher, Oberbürgermeister der Stadt Ulm. Mobilität ist in der Stadt natürlich ein sehr zentrales Thema. Die Autofahrer sagen, wir haben zu wenig Platz. Die Radfahrer haben zu viel. Die Radfahrer sagen, uns geht's viel zu eng zu. Wir brauchen weniger Autos auf den Straßen. Und die Menschen, die gern mit unserer Straßenbahn umherfahren, sagen, die Tickets sind viel zu teuer. Die Probleme sind also extrem vielfältig. Nochmal mit dem öffentlichen Nahverkehr begonnen. Sie haben ja in Ihrem Wahlkampf ein Kurzstreckenticket angeboten. Wann kommt das?
Relativ zeitnah. Die Verwaltung bereitet das schon vor. Also da sind wir schon dran, das organisatorisch auf den Weg zu bringen. Das ist schon eigentlich relativ klar. Da muss der Ding, also der Donau-Iller Nahverkehrsgesellschaft, muss da noch sein Platzit geben und wir müssen ein paar organisatorische Dinge klären. Aber da sind wir schon dabei. Also das war eine meiner ersten Amtshandlungen, das anzuregen, dass das jetzt umgesetzt werden soll. Wann konkret das beschlossen wird, das kommt darauf an mit der Vorbereitungszeit, die ich vorher angesprochen habe. Gewisse Dinge müssen geklärt werden, weil es geht um Geld und wer welchen Beitrag dann bezahlt. Aber da sind wir auf einem guten Weg schon.
Sind also sehr vielfältige Projekte, die jetzt direkt angestoßen werden müssen. Wenn Sie sich in anderen Städten umschauen, vielleicht auch im Ausland, dann stellt man fest, es gibt ja so ein bisschen auch dieses Pauschalprinzip. Sie stempeln ein, fahren Bus oder Bahn und irgendwann stempeln Sie wieder aus. Und Ihr Smartphone berechnet sozusagen den für Sie günstigsten Tarif. Also im wahrsten Sinne des Wortes eine smarte und digitale Lösung. Wäre sowas perspektivisch auch denkbar?
Ich glaube, da denkt die SBO auch schon drüber nach. Sie sprechen das Best-Price-Ticket an, so nennt man das, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, Sie steigen einfach ein und der sozusagen das System berechnet für Sie den günstigsten Fahrpreis, egal wie lange Sie fahren. Das ist clever, das ist smart, ist auch digital natürlich völlig auf der Höhe der Zeit. Da denkt die SBO auch schon drüber nach, das wird auch demnächst kommen.
Also auf jeden Fall auch ein Thema, was demnächst die Busfahrer und Straßenbahnfahrerinnen sozusagen erfreuen dürfte?
Also demnächst ist immer so eine Frage, jetzt fangen wir erstmal mit dem Kurzstreckenticket mal an, aber da weiß ich, dass die SBO schon drüber nachdenkt. Ich glaube, dass schon, wenn wir einen Umstieg auf den ÖPNV erzielen wollen, die Ticketpreise ein Tool sind. Es ist nicht das Tool alleine, sondern es geht auch um das Angebot natürlich, das wir ausbauen müssen, aber rein faktisch ist es schlichtweg so, es sieht kein Mensch ein, dass er für 3 oder 4 Stationen das gleiche zahlen muss wie für 20. Deswegen müssen wir den Anreiz schaffen. Ich glaube, das Kurzstrecken Ticket, da bin ich sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen. Der ticketfreie Samstag ist auch so ein Thema gewesen von mir. Das wird aber erst dann ein Thema werden, wenn die Baustellen so virulent sind, dass wir sozusagen diesen ticketfreien Samstag als Wirtschaftsförderungsmaßnahme auch sehen müssen, wie es damals eben auch war, als der Bahnhof ein Thema war. Aber das werde ich auch anregen. Da kommt es aber auf den Gemeinderat ganz konkret an. Beim Kurzstreckenticket habe ich gehört bisher, dass alle Fraktionen da eigentlich sehr optimistisch waren und es mittragen wollen.
Sie meinen also jetzt, um auf die Baustellen zurückzukommen, wenn die Gänstorbrücke abgerissen wird, neu gebaut wird, wenn die Wallstraßenbrücke saniert wird, dann könnte man darüber nachdenken, dass der Samstag im ÖPNV kostenfrei wird.
Ticketfrei wird er, kostenfrei ist er nicht. Also kostenfrei für den Nutzer, ticketfrei ist sozusagen das richtige Wort. Richtig, ich mache mir große Sorgen. Was heißt Sorgen? Ich sehe das als große Herausforderung, wenn wir die ganzen Baustellen, die Sie gerade angesprochen haben, die ganzen Brückenthematiken, die B10, Landesgartenschau, dann Adenauerbrücke, dann kommt das Thema noch in der Innenstadt, Hirschstraße, Bahnhofstraße, Umbau, dass wir so viele Baustellen haben, dass die Menschen sich vielleicht Sorgen machen. Da muss man gut erklären und gut kommunizieren, wann ist welche Baustelle dran, mit welchem Ziel, was machen wir wann, wie kommt man in die Stadt, was bieten wir als Stadt an? Da kommt es auf die Kommunikation und Transparenz von Prozessen an. Das ist ganz arg wichtig. Sonst, ich will nicht, dass es immer heißt, in Ulm ist nur Baustelle und ich komme nicht rein oder ich komme nicht raus. Es gibt Leute, die hier arbeiten. Der Handel muss natürlich sein Geschäft machen können. Die Gastronomie hier muss gestärkt werden. Also es gibt, das ist die größte Herausforderung, diese großen Infrastrukturmaßnahmen bis 2030 fortfolgende gut zu organisieren, gut zu kommunizieren. Und vor allen Dingen das Ziel, was ich vorher gesagt habe, als Optimismus, wenn das durchgestanden ist, wie die Stadt dann aussieht, sie hat nämlich ein völlig anderes Gesicht, ein ganz modernes Gesicht, dass wir das auch immer erklären, warum wir sowas machen.
Ja, also das nicht nur Bild das vor Augen, warum wir uns jetzt die ganzen Baustellen aufbürden.
Richtig. Und es verändert sich die Stadt deshalb, weil die B10 wird untertunnelt. Das heißt, eine Hauptverkehrsachse, die mitten durch die Stadt bisher gefräst war, wenn man das so etwas überspitzt sagen darf, wird untertunnelt. Oben kommt die Landesgartenschau drauf, wenn ich es kurz verknappen will. Also es verändert sich da was. Die Stadt wird grüner, sie wird schöner, möchte man sagen. Ich glaube schon, dass das auch unserer Stadt viel bringen wird. Aber bis es soweit ist, wird es eine Weile dauern. Und das ist natürlich auch dann hart. Aber wie gesagt, das muss man gut transparent machen. Wo sind welche Herausforderungen? Wann sind welche Baustellen? Welche Maßnahmen unternimmt die Stadt, um zu helfen? Das wird der entscheidende Punkt sein.
Genau diese Transparenz, diese Kommunikation, wie möchten Sie das denn anstellen?
Also ich glaube, man muss viel erklären, auch über Social Media, so blöd es klingt. Also es gibt einen Newsletter, der heißt Ulm baut um, aber Newsletter kann man lesen oder auch nicht. Wir müssen proaktiv mehr erklären. Wo sind wir wann? Das muss man über Homepage, Social Media mehr erklären. Vielleicht auch nochmal Bürgerveranstaltungen machen, natürlich so gut es irgendwie geht. Aber ich habe vor, schon tagesaktuell zu informieren, wo ist welche Baustelle. Wir sind ja Smart City, so nennen wir uns ja. Das heißt, es muss Möglichkeiten geben, über Digitalisierung sowas abzubilden, dass man so gut es geht Bescheid weiß, wie die Baustellen sich gerade zeigen.
Wenn wir uns die verschiedenartigen Baustellen in der Stadt angucken, dann sind ja die Konflikte beispielsweise zwischen Radfahrern und Autofahrern schon längst ausgebrochen. Wenn wir uns die Wichertstraße zum Beispiel anschauen, beziehungsweise die Münchner Straße, dann wird jetzt aktuell, plump gesagt, den Autofahrern jeweils eine Spur genommen, den Radfahrern eine Spur gegeben, um sozusagen hier auch ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis befriedigen zu können. Nachvollziehbarerweise als Radfahrer ist man wahrscheinlich dann auch nicht so froh, wenn hinter einem der SUV fährt und man jederzeit Angst haben muss, dass man links oder rechts von der Straße gedrängt wird. Da sind Sie natürlich jetzt in einer sehr schwierigen Situation. Auf der einen Seite gibt es die Anspruchsgruppe Radfahrer, auf der anderen Seite gibt es die Anspruchsgruppe Fußgänger und es gibt die Anspruchsgruppe Autofahrer. Wie wollen Sie diesen Spagat denn sozusagen später auch bei weiteren Baustellen hinbekommen?
Auch durch Kommunikation und Transparenz. Und vor allen Dingen bin ich immer dagegen, dass man die einen Verkehrsteilnehmer gegen die anderen ausspielt und irgendwelche Grabenkämpfe, die Sie gerade angesprochen haben, auch ausfechten muss. Das ist nämlich gar nicht so. Es stimmt, wir haben eine gewisse begrenzte Anzahl Platz und die müssen wir gut organisieren. Das heißt aber nicht, wenn ich beispielsweise eine Spur in der Münchner Straße wegnehme, dass der Verkehr zum Erliegen kommt oder gar nichts mehr läuft. Das muss man eben einfach gut organisieren. Und es ist tatsächlich so, wenn wir eine Mobilitätswende wollen, also wenn wir weniger Autos in der Stadt haben wollen, dann müssen wir die anderen Verkehrsteilnehmer stärken, unter anderem den Radverkehr. Und das wird natürlich dann eine Herausforderung sein, das gut zu erklären. Warum machen wir diese Maßnahme? Wie machen wir sie? Und dass eben nicht der Verkehr zum Erliegen kommt, sondern dass wir verschiedene Mosaiksteine des Verkehrs in Ulm haben, ohne den anderen sozusagen zu verdammen. Das wird nämlich nicht funktionieren. Aber ich glaube, eine andere Akzentuierung hin zum Radverkehr ist richtig. Genauso auch hin zum mehr Mobilität auf der ÖPNV-Schiene oder auch im Bus. Ich glaube, das müssen wir tun, nicht nur aus Klimaschutzgesichtspunkten, sondern einfach auch, weil wir unsere Stadt dadurch auch lebenswerter gestalten können. Ich bin schon ein Freund davon, mehr auf Radverkehr und ÖPNV zu setzen und in der Innenstadt zumindest mal den Autoverkehr nicht als oberstes Prinzip anzusehen.
Wir werden später ja dennoch kurz über das Thema Wirtschaft sprechen. Und wenn Sie jetzt den Einzelhändler fragen und die Einzelhändlerin, dann sagen Sie, Mensch, das Auto ist für mich schon ein sehr wichtiges Thema. Ich habe da meine Bäckerei in der Innenstadt. Es wäre wichtig, dass meine Kunden direkt vorfahren können und nicht unbedingt direkt in den Bus oder in die Straße einsteigen müssen. Vor kurzem hat jetzt die städtische Parkgesellschaft angekündigt, dass die Tarife leicht erhöht werden, insbesondere im Parkhaus am Rathaus. Wird es aus Ihrer Sicht darauf hinauslaufen, dass die Preise noch weiter steigen werden fürs innenstädtische Parken? Oder sollte oberstes Ziel aus Ihrer Sicht als Kommune sein, dass man eine gewisse ein konstantes Preisniveau hinbekommt?
Ich glaube, ich kann natürlich jetzt nicht versprechen, die Preise steigen nicht oder sie sinken wieder oder irgendwas, das kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Aber die Zielrichtung war ja, dass man sagt, das Parken in der Stadt darf nicht billiger sein wie ein ÖPNV-Ticket beispielsweise im Verhältnis, dass es immer einigermaßen ausgewogen ist. Ich glaube schon, dass wir schauen müssen, dass wir einen Mix noch in der Stadt haben. Aber natürlich ist das große Gedankenspiel immer, wenn ich nicht in die Stadt hineinfahren darf, geht der Einzelhandel vor die Hunde. Ich glaube, diese ganz knappe logische Schlussfolgerung, die passt so nicht. Überall, wo wir in der Innenstadt beispielsweise Fußgängerzonen eingerichtet haben, glaube ich nicht, dass es zu einer Verschlechterung geführt hat, sondern es hat zu einer Verbesserung geführt. Das ist eine Veränderung, die in der Stadt natürlich auch stattfindet, die für Verunsicherung sorgt. Aber bisher, wenn Sie den Judenhof sich anschauen und jetzt den Münsterplatz hinten und so weiter, also glaube ich schon, dass das jetzt auch Herrenkellergasse, Dreikönigsgasse, dann führt das schon zu einer Aufwertung des öffentlichen Raums. Und die Menschen laufen da gerne und kaufen da auch gerne ein. Es ist, glaube ich, nicht notwendig, in eine Bäckerei reinzufahren. Ich überspitze es jetzt etwas. Also was ich damit sagen will, ist, die Stadt muss für den Individualverkehr erreichbar sein. Dafür haben wir Parkhäuser. Aber im Innenstadtring, ganz konkret innen selber, muss das Auto nicht das oberste Prinzip sein. Das wiederhole ich nochmal.
Welches Angebot können Sie denn den Anwohnerinnen und Anwohnern machen?
Na gut, es gibt ja einen Anwohnerparken. Es gibt ja das die Anwohnerparkbereiche und da gibt es Möglichkeiten, die Anwohnerinnen und Anwohner hier noch anzudocken. Das gibt's ja auch. Dieses Mischparksystem, was wir haben, ist in der Innenstadt ja eingeführt worden. Das heißt, am Tag über können andere Personen parken und dann ab einem gewissen Bereich dann eben sind die Anwohnerinnen und Anwohner vorberechtigt. Das hat auch zum Wechsel geführt in der Nutzung des öffentlichen Raums. Ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit ist, da auch den Parkraum für die zur Verfügung zu stellen, die tatsächlich in der Innenstadt als Anwohnerinnen und Anwohner brauchen.
In ganz vielen anderen Kommunen in Deutschland hat es ja zu großen Irritationen geführt, dass das Anwohnerparken von einem kleinen zweistelligen Betrag plötzlich dreistellig kostet. In Ulm zahlt man jetzt 200 Euro für ein Jahr. Wie sieht es denn da mit der Preisentwicklung aus, aus Ihrer Sicht?
Das kann ich auch noch nicht sagen, ob dieses teurer werden muss oder nicht. Aber auf jeden Fall war es anzupassen, weil natürlich es immer um den öffentlichen Raum geht. Und den öffentlichen Raum, ich sage jetzt mal überspitzt, nur für Autos zur Verfügung zu stellen, das ist einfach zu wenig. Deswegen hat man gesagt, man muss schon die Nutzung des öffentlichen Raums auch verteuern. Und ich glaube, dass es auch richtig ist. Man darf aber den Bogen natürlich auch nicht überspannen. Ich glaube, es ist eine Größenordnung erreicht, die noch ein bisschen nach oben gehen kann. Aber dann ist aber auch Schluss.
Die wirtschaftlichen Akteure in der Stadt haben mit Sicherheit auch sehr große Wünsche und auch Vorstellungen, wenn Sie jetzt sozusagen im Amt des Oberbürgermeisters sind. Über diese Vorstellungen und auch Wünsche, die an Sie herangetragen werden, wollen wir gleich noch sprechen hier in der Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast Martin Ansbacher. Wenn man jetzt so neu ins Amt kommt, wie Sie jetzt, Herr Ansbacher, als Oberbürgermeister, dann wird man ja mit ganz vielen Wünschen und auch Hoffnungen konfrontiert. Im Wahlkampf sicherlich, aber natürlich im Wahlkampf ist es alles teilweise auch natürlich ein bisschen Luftschloss bauen, weil man ja nicht weiß, ob man selber die Wahl für sich entscheiden kann. Jetzt ist es konkret, jetzt sind Sie im Amt. Eine große Anspruchsgruppe ist natürlich auch die regionale Wirtschaft. Sie haben richtigerweise gesagt, viele Projekte in der Stadt können wir uns natürlich nur deshalb leisten, weil wir eine florierende und auch sehr diversifizierte Wirtschaft haben. Was möchten Sie denn konkret tun, dass das so bleibt?
Also ich glaube, wir müssen die stärken und gleichzeitig auch für Neugründungen sorgen. Also unsere ganze große Stärke ist ja die Wissenschaftsstadt oben, die schon Jahrzehnte jetzt lang Jobmotor ist und einfach Grundlage unseres Wohlstandes, wenn ich so sagen darf. Da sind unglaublich viele Jobs hängen da dran, Ausgründungen, die Science Park Organisation läuft weiter, Science Park 4 ist demnächst dran, also das läuft sehr gut da oben. Das müssen wir auch weiter bestärken. Das Donautal dürfen wir nicht vergessen, ein großes Industriegebiet mit circa 20.000 Arbeitsplätzen, das will sich auch weiterentwickeln. Da muss man schauen, wie es mit der Anbindung ist, mit Nahversorgung, mit Infrastruktur, Radverkehr, alles, was wir vorher auch schon besprochen haben, gehört damit dazu. Und man muss auch Neugründungen fordern. Ich habe da gefordert, dass die Sparkasse Ulm einen Chancenkapitalfonds auflegt. Das heißt, dass sie sich darum bemüht, die Sparkasse sich an Start-ups, Gründungen zu beteiligen, um die dann hochzubringen und dann an einer gewissen Größenordnung wieder sich rauszieht. Also das kommt auch. Da bin ich auch sehr optimistisch. Da ist es, das sind die Gespräche fast abgeschlossen, sodass es auch kommt. Und dass wir auch Neugründungen fördern können. Und es gibt einfach auch viel noch zu tun im Austausch, was Handwerk, was Dienstleistungen anbelangt. Wir müssen auf die Ausbildung achten, auf berufliche Ausbildung, dass wir da attraktiv sind und dass wir da einen Pakt für berufliche Bildung machen. Das hat Herr Zisch noch angestoßen. Das muss man der Fairness halber sagen. Also, dass man alles tut, um natürlich auch die Grundlagen der Wirtschaft hier vor Ort zu gewährleisten. Aber was man dabei nicht vergessen darf, ist, das darf ich noch kurz sagen, Wohnungsbau ist auch Wirtschaftspolitik, denn wenn Menschen, die zum Arbeiten gehen, keinen bezahlbaren Wohnraum hier finden, haben sie ein Problem.
Wenn man jetzt die gesamtwirtschaftlichen Zahlen für Deutschland anguckt, dann sehen die ja alles andere als rosig aus, insbesondere auch im Vergleich der anderen Industrienationen weltweit, die ein Wachstum verzeichnen. Wir in Deutschland tatsächlich als einziges Land oder als einziger Staat nicht. Da kann man jetzt natürlich als Oberbürgermeister einer Großstadt in Ulm, in Deutschland, nicht das Ruder rumreißen und plötzlich bundespolitische Wirtschaftspolitik betreiben. Aber wenn Sie jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer empfangen, die sagen, Herr Ansbacher, ich habe hier das Problem mit einer sehr hohen Gewerbesteuer. Die Menschen sind, die für mich arbeiten, das Lohnniveau ist sehr, sehr hoch. Die Infrastruktur stimmt nicht mehr ganz. Mittlerweile stehen tatsächlich andere Unternehmen auch vor der Option zu sagen, ich gehe in die Schweiz, die bisher tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes die Apotheke war, unter den Ländern in Europa, weil dort die Produktionsstückkosten tatsächlich je nach Umstand geringer sind, auch bezogen auf die Energiepreise zum Beispiel. Was ist denn Ihr Angebot an die Unternehmer und Unternehmer?
Also ich glaube, da muss man auch wieder sagen, was Ulm schlichtweg ausmacht. Also Sie bekommen ja schon, natürlich hat man jetzt große Herausforderungen, aber ich habe ja schon skizziert, wie die Stadt 2030 aussehen wird. Wir haben eine gute Vereinsstruktur, eine gute kulturelle, gutes kulturelles Angebot. Wir haben eine unglaublich starke Entwicklung, was eben im Wissenschaftsbereich anbelangt, Industrie und Handel. Also ich glaube nicht, dass wir hier in Sack und Asche gehen müssen, sondern wir müssen einfach auch betonen, dass wir bisher, und das ist das, was ich auch allen immer sage, die das alles schwarz sehen, auch gut durch die Corona-Krise gekommen sind. Da sind viele Städte, haben da ein großes Minus eingefahren. Wir haben da ein deutliches Plus gemacht. Und ich glaube, dass wir diese Motivation weiter fordern müssen. Mir ist wichtig, dass die Stadt Ulm und dass die Verwaltung im engen Austausch mit der Wirtschaft bleibt. Deswegen habe ich gefordert, einen Wirtschaftsausschuss einzurichten. Da sind wir auch gerade dabei, die Vorbereitungen zu treffen, dass so etwas kommen kann. Und mit der Wirtschaft einfach im Austausch zu sein, was braucht sie, was können wir tun, wo sind Schwächen, was ist mit beispielsweise gehört die Schullandschaft gehört auch zu so etwas. Also was kann Stadt bieten, um attraktiv zu sein?
Also sehr viele Projekte, die Sie als Oberbürgermeister anstoßen möchten. Herr Ansbacher, vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio von Radio 4 FM. Vielen Dank für die Stunde mit Ihnen. Wir sind natürlich jetzt sehr gespannt auf die kommende Zeit mit Ihnen an der Stadtspitze und dürfen Ihnen, denke ich, stellvertretend auch für die ganzen Hörerinnen und Hörer bei 4 FM ein glückliches Händchen für Ihr Amt hier in Ulm wünschen.
Vielen herzlichen Dank. Alles Gute.
Das war die 4 FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/Programm/Plattform.